ein Verbot ist für mich etwas, was einseitig ausgesprochen wird, erstmal, wo ich direkt merke, ich gehe in Widerstand, weil das soll mir genommen werden.
Oh, da ist gerade bei den Grundkompetenzen, Lesen, Schreiben, Rechnen, so ein bisschen was im Rutsch und da hat man so eine Art Rückschritt.
Sie planen, die private Nutzung von internetfähigen Endgeräten der SchülerInnen zu begrenzen und zwar wie folgt.
Die Debatte um den richtigen oder angemessenen Umgang mit Handys an Schule, im Klassenraum, auf dem Pausenhof ist gerade in aller Munde und wird häufig mit Verboten assoziiert. Darüber wollen wir heute sprechen. Ja, liebe Mirna, wann hattest du denn eigentlich dein erstes Handy an der Schule? Und weil wir die Debatte ja gerade sehr stark führen, überall in der Gesellschaft, meinst du, ein Verbot hätte dir da gut getan?
Meinst du, ein Verbot hätte mir gut getan? Also ich hatte mein erstes Handy in der 5. Klasse bekommen. Also das war aber noch kein Smartphone, sondern das war ein Club-Handy. Ein ganz schickes auch. Ich fand es ganz toll. Das konnte ein paar Demo-Versionen von irgendwelchen Handys spielen. Und es konnte tolle Klingeltöne. Und ich konnte einen grünen Laubfrosch als Hintergrund einstellen. Das war mein Handy. Das hat aber in der Schule keine große Rolle gespielt, weil das eben so eingeschränkte Funktionen hatte. Also das war wichtig für, ich habe den Bus verpasst und muss meine Eltern anrufen, dass sie mich abholen. Aber es hat noch nicht so einen großen Raum in der Schule eingenommen. Zumindest am Anfang. Das wurde dann aber eben mit den Jahren mehr. Also ich glaube, mein erstes Smartphone hatte ich in der 9. oder 10. Klasse. Also da kamen dann auch gerade Smartphones überhaupt erst so auf. Das war vorher noch gar nicht so ein Ding. Und dann gab es eben noch schon die Chatgruppen. Und es gab dann schon auch immer viele Kinder, die hinten in der letzten Reihe am Handy saßen. Ich habe da natürlich nicht dazugehört.
Natürlich nicht.
Und ich weiß nicht, ob es damals ein Verbot, ob uns das gut getan hätte. Keine Ahnung. Ich glaube, das sind so Fragen, die man gar nicht mehr retrospektiv so beantworten kann. Es waren schon auch andere Dimensionen, die das da damals hatte. Da war auch Social Media gerade erst so in den Anfängen. Und ich glaube, ich hatte auf meinem Handy auch noch gar kein Internet am Anfang. Also von daher schwierig zu beantworten. Ich weiß, dass es aber heute durchaus auch ganz anders aussieht eben an den Schulen. Da ist in kurzer Zeit sehr viel passiert. Und das erste Handy ist vielleicht bei vielen immer noch in der 5. Klasse so die Grenze, wo es dann losgeht. Das sind aber dann eben keine Club-Handys ohne Internetzugang, sondern das sind dann Smartphones, die alles können und die dir die Welt öffnen. Also ja,
zu und das allem. Ist halt der große Unterschied.
Das ist der große Unterschied und dementsprechend sind ja gerade eben diese Debatten um Handy-Nutzungsverbote an Schulen so aktuell. Und du hast ja jetzt auch ein sehr interessantes Gespräch zugeführt mit Vera, mit unserer Kollegin, die ja schon viele, viele Jahre Erfahrung hat als Medienpädagogin, ganz viel auch in den Schulen war und da den Kontakt hatte mit Lehrkräften, mit Kindern und Eltern. Und da freue ich mich sehr drauf, auf dieses Gespräch.
Und genau da gehen wir jetzt rein. Mit mir im Studio und Expertin für das heutige Thema ist Vera Borngesser, erfahrene Medienpädagogin. Ja, und worüber wollen wir eigentlich heute sprechen? Wir wollen um die große Debatte um Handynutzung an Schulen sprechen. Wir vermeiden jetzt schon so ein bisschen diesen Verbotsbegriff und werden in dieser Folge uns zum Beispiel damit auseinandersetzen, warum dieser Verbotsbegriff eigentlich ein bisschen schwierig ist und warum er sehr eng führt in der ganzen Debatte, wo diese Debatte eigentlich herkommt. Wir werden dann am Beispiel Hessen, was das erste Bundesland ja eigentlich ist, was wirklich so eine gesetzliche Regelung jetzt implementiert hat, mal schauen, was sind denn eigentlich so die Argumente eigentlich für so eine Art Regulierung, wie sie jetzt vorgenommen wurde. Und wollen natürlich auch dazu uns positionieren, wie wir denn eigentlich als Medienbildungs- und Anbieter dazu denken, was unsere Haltung dazu ist. Erstmal schön, dass du da bist und ich bin gespannt auf unser Gespräch.
Ich freue mich, hier zu sein, Kevin.
Ja, fangen wir vielleicht mal an, um so ein bisschen so ein großes Panorama aufzuspannen. Um was geht's da eigentlich bei dieser ganzen Debatte? Das ist ja eigentlich schon etwas, was jetzt nicht seit gestern so im öffentlichen Diskurs stattfindet, sondern also so nach meinem Dafürhalten schon eigentlich so seit letztem Jahr, vorletztem Jahr eigentlich groß diskutiert wird.
Ja. Du hast ja gerade angesprochen, du hast den Begriff Handyverbot gezielt vermieden und hast von einer Handynutzung gesprochen. Eine Debatte rund um das Thema, wie nutzen wir in unserer Gesellschaft Smartphones, in welchen Situationen nutzen wir sie, in welchen lieber nicht, ist eine Diskussion, die schon länger geführt wird. Und im Moment eher mündet auch in Regelungen, die dann gesetzlich festgehalten sind. Deswegen ist das Handyverbot, das wir gleich nochmal aufdröseln werden, da auch sehr spannend. Ja, aber in unserer Gesellschaft ist das Thema eigentlich kein neues. Es wird auch auf ganz verschiedenen Ebenen geführt. Wenn wir aktuell über ein Handyverbot oder eine Reglementierung der Handynutzung sprechen, dann meinen wir damit in der Regel eine Reglementierung, die junge Menschen betrifft, im Kontext Schule. Das heißt, da gibt es unter dem Schlagwort Handyverbot verschiedene Diskussionen, die sich zum einen damit befassen, zu reglementieren, wie die private Smartphone-Nutzung an Schulen durch SchülerInnen aussieht, aber auch, wie die private Smartphone-Nutzung außerhalb von Schule aussieht. Zum Beispiel denken wir an das Social-Media-Verbot, das möglicherweise in Australien kommen wird. Auch da nochmal auf einer anderen Ebene diskutiert wird. Ab welchem Alter sollten junge Menschen Zugang haben zu Social-Media-Plattformen? Weshalb sollten sie möglicherweise erst etwas später Zugang bekommen? Also auch das vermischt sich immer mal wieder mit der Headline Handyverbot. Und dann ist darüber hinaus aber letzten Endes auch an anderen Stellen das ganze großes Thema, wenn wir zum Beispiel an die Arbeitsplätze denken. Auch da betrifft es uns Erwachsene genauso, dass wir unsere Smartphones in der Tasche haben, möglicherweise auf dem Tisch, dass die Erwartungshaltung von außen besteht, dass wir erreichbar sein müssen. Und auch da werden diese Diskussionen geführt. Ist es überhaupt in Ordnung, ein privates Gerät zu privaten Zwecken während der Arbeitszeit zu nutzen? Also auch diese Debatte bezieht sich nicht ausschließlich auf junge Menschen, sondern wird auch an anderen Stellen geführt, auch im privaten Bereich. So die große Frage, wenn ich mich treffe mit meiner besten Freundin, wie gehe ich da mit dem Smartphone um, wie geht sie damit um? Schauen wir regelmäßig auf das Gerät, obwohl wir gleichzeitig im Gespräch miteinander sind? Welche Regeln wollen wir für unser Miteinander haben? Auch das ist privat an vielen Stellen beobachte ich in einer Dauerdiskussion.
Absolut wichtiger Punkt tatsächlich, weil das ist auch so im Rahmen meiner Recherche so aufgeploppt, dass es ja eigentlich mehr eine übergeordnete Diskussion um eine Art Handy-Etikette eigentlich ist. Ne? Wie gehen wir in unterschiedlichen sozialen Situationen eigentlich damit um? Und wir haben ja, also ich hatte auch dann im Vorfeld über so einen Artikel aus Österreich gestolpert, wo dann eben ein Fahnenhersteller, also ein Hersteller von nicht Fahren, sondern Fahnen, die wehen, im Prinzip dazu übergegangen ist, den Mitarbeitenden eben das auch zu untersagen, also ein Verbot am Arbeitsplatz auszusprechen. Das heißt, dort wird es diskutiert. Es wird aber auch diskutiert im Bundestag, fand das sehr spannend, quasi auch, kommen wir später nochmal zum hessischen Fall, dass die Hessenschau einen ganzen Beitrag so aufgemacht hat, dass sie immer gegengeschnitten hat. Also im Endeffekt die Forderungen von Politikern nach Regulierung und gleichzeitig dann eben der Blick in den Plenarsaal, wie viele Politiker eben dann auch letztendlich mit ihrem Handy, sich beschäftigen, wo auch immer fraglich ist, sind das jetzt alles dienstliche Themen oder eben nicht. Und das zeigt ja in Verbindung dann auch mit solchen Phänomenen wie Fubbing, also dieses eine andere Person brüskieren durch meine eigene Nutzung, dass ich da drauf schaue und dir das Gefühl gebe, du bist nicht wichtig, dass es überall eigentlich diesen Aushandlungsbedarf gibt. So, ne? Also es ist ein Kulturzugangsgerät, das uns alle durchdringt und uns alle prägt. Auf der anderen Seite wirkt es sich aber auf soziale Interaktion aus und ist da eben auch ein Faktor. Und ich finde, das macht es halt auch für mich immer noch mal verständlicher, warum wir die Debatte eigentlich führen. Gleichzeitig aber auch, dass dieser Blick eigentlich zu eng ist, wenn man nur Schule betrachtet.
Ne? Unbedingt. Ich finde das total wichtig, das auf allen Ebenen aufzugreifen. Auch um selbst zu erkennen, ich selbst habe da Herausforderungen. Das ist kein Thema, das mir selbst fremd ist. Und das auch entsprechend an junge Menschen zu kommunizieren, weil sonst leicht der Eindruck entsteht, ich als Erwachsene weiß, wie ich gut damit umgehe und ihr macht das falsch und wir müssen das regeln. So ist es ja nicht. So ist die Realität nicht. Wir sprechen an verschiedenen Stellen drüber und das braucht es auch. Und das sollte aber auch bei den jungen Menschen unbedingt ankommen, dass wir das durchaus erkennen und wahrnehmen und auch da überlegen müssen.
Genau, jetzt haben wir ja beleuchtet eigentlich, dass es ein Thema ist, was überall in verschiedensten gesellschaftlichen Kontexten eine Rolle spielt. Gleichzeitig sind wir natürlich jetzt als Medienbildungsanbieter eine Stelle, die natürlich auf den Bereich Schule schaut. Und dort wird ja auch diese Debatte sehr lautstark inzwischen geführt und auch sehr kontrovers. Hast du eine Erklärung dafür, warum das gerade im Kontext Schule so laut auch geführt wird? Also, weil es ist ja schon so, dass auch international es immer mehr in die Richtung geht, dass Bildungssysteme umschwenken, eher restriktiv Handynutzung im Prinzip verregeln. Woran liegt das?
Ich finde ganz spannend, wenn wir uns die verschiedenen Ebenen anschauen, dass an vielen Orten die Diskussion mehr oder weniger ähnlich geführt wird. Nicht identisch, aber wenn man sich jetzt die internationale Ebene anschaut, sehen wir, dass zum Beispiel Länder wie Italien oder die Niederlande oder Frankreich schon länger auch eine Handynutzung an Schule reglementieren. Teilweise bezieht die sich auch auf den Unterrichtseinsatz von digitalen Endgeräten, die den SchülerInnen selbst gehören, teilweise aber auch ausschließlich auf die private Nutzung im Schulgebäude und auf dem Schulhof. Die Intention dahinter ist in der Regel eine ähnliche, nämlich zum einen soziale Interaktion zu fördern, gerade in den freien Zeiten auf dem Pausenhof. Es geht aber auch sehr darum, die Fähigkeit zur Aufmerksamkeit zu unterstützen. Das dann eher im Kontext Unterrichtssetting. Und es geht aber auch um Ebenen, die Risiken beinhalten, zum Beispiel in Bezug auf jugendgefährdende Inhalte oder auch Mobbing, das ja durchaus über digitale Medien stattfindet, sobald das erste Smartphone in Kinder- oder Jugendhand ist. Und auch da ist Ziel, auch auf internationaler Ebene, das zu begrenzen, dass die Möglichkeiten für Mobbing über digitale Medien reduziert werden, dass auch auf dieser Stelle ein Versuch unternommen wird, mit einer Reglementierung da entgegenzuwirken. Auf Bundesebene ist es so, dass es durchaus bei uns in Deutschland auf Bundesebene diskutiert wird, aber wir sind ja in Deutschland in der Föderalismus-Situation. Das heißt, es ist eher Länderebene, da Reglementierung für den Unterricht zu treffen. Da haben wir so einen kleinen Flickenteppich mit einer gewissen Tendenz. Bayern zum Beispiel begrenzt schon lange die Smartphone-Nutzung an Schulen. Andere Bundesländer ziehen jetzt nach. Auf Hessen gehen wir ja gleich ein. Und da wird auf Länderebene auch gerade intensiv diskutiert. Und der Anlass in Deutschland war zumindest teilweise das Ergebnis der PISA-Studie im Jahr 2022. Da hat auch, haben sich deutliche Leistungseinbrüche gezeigt oder Einbrüche in den Kompetenzen bei SchülerInnen. Und in dem Zuge wurde auch diskutiert, auch anlässlich eines Kommentars von dem PISA-Chef sozusagen, dem Bildungswissenschaftler, der
Schleicher heißt er, glaube ich.
Genau, ja, so. Dankeschön. Ich habe gerade innerlich gerungen nach dem Namen.
Bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich meine.
Ja, genau, der da auch durchaus den Bezug gesetzt hat zu der Herausforderung, dass sich Smartphones auf die Aufmerksamkeit von jungen Menschen auswirken und in seiner Einschätzung nach sich das gravierender zeigt, mit gravierenderen Effekten als zum Beispiel das Homeschooling in der Corona-Pandemie das getan hat, das größere Auswirkungen zeigt.
Ich habe auch das Gefühl, dass das eben auch, glaube ich, international eine große Rolle spielt, was du angesprochen hast. Also diese großen Lernleistungsstudien wie PISA, wie diese ICILS, die eben nachgewiesen haben für viele Länder, da ist gerade bei den Grundkompetenzen Lesen, Schreiben, Rechnen so ein bisschen was im Rutsch. Und da hat man so eine Art Rückschritt. Und es wird überall händering danach gesucht, was erklärt das. Mhm. Und ein Stück weit ist es ja auch noch eine, würde ich zumindest aus meinem Dafürhalten sagen, nicht eine final geklärte Frage. Vieles ist irgendwo, wird Corona zugeschrieben und Schulschließung. Und dann gibt es eben Stimmen, die aber sagen, nee, das kann es alleine nicht sein. Dann ist aber wieder die Frage, was ist Kausalität, was ist Korrelation? Also es ist eine sehr, sehr auch unsichere Situation, die gleichzeitig aber auch schon in der jeweiligen Bewertung dazu führt, dass wirklich teilweise ganze Bildungssysteme ja auch einen Schwenk machen. Also man denkt mal an Skandinavien, also so Vorreiterländer wie Schweden und Dänemark, die ja eigentlich immer dafür standen, digitale Klassenzimmer und so früh wie möglich und alles durchdigitalisiert, auch mit entsprechenden Gerätschaften, die jetzt auf einmal auch eine Kehrtwende machen. So. Und das ist ja auch eigentlich nur vor dem Hintergrund zu verstehen, dass auch dort auf diese, ich sag mal, übergeordneten Leistungsstudien geschaut wurde und festgestellt wurde, okay, gerade beim Lesen weiß ich das jetzt in dem Fall, da ist irgendwas im Rutsch. So, und das, ne, und deswegen jetzt wieder der Rückschritt ist ja eigentlich Quatsch, aber es ist ein Wandel wieder hin zu dem gedruckten Buch beispielsweise da.
Ich finde ganz spannend, dass es eigentlich auf einer ganz unklaren wissenschaftlichen Basis passiert gerade. Wir wissen sehr wenig. Ich fand ganz spannend, Aladin El-Mafalani, den ich sehr schätze, hat zum Beispiel gesagt, bei der Klimakrise haben wir kein Wissensproblem. Wir wüssten, was gut und wichtig wäre. Wir haben ein Umsetzungsproblem. bei digitalen Medien an Schule, und das fasse ich jetzt erstmal sehr vage, weil das kann ja ganz unterschiedliche Hintergründe haben, was es bedeutet, aber digitale Medien an Schule, da wissen wir eigentlich gar nicht viel. Das heißt, da an der Stelle haben wir wirklich noch ein Wissensproblem, und das merkt man auch über diesen Diskurs, finde ich, dass da gerade ausprobiert wird und geschaut wird, was kann zielführend sein, welche Begrenzungen kann relevant sein, welche Möglichkeiten können aber auch zu positiven Effekten führen. Ja.
Ja, super spannend. Da kommen wir auch später nochmal zu, wenn wir dann quasi so uns so die Argumente am Beispiel des Falls Hessen mal anschauen und sie ein bisschen auf den Prüfstand auch mal stellen, was da so dran ist und was eben auch im Endeffekt die empirische Lage so hergibt. Also super spannender Hinweis. Lass uns ganz kurz mal dazu sprechen, was so die Tücken eigentlich im Detail sind. Also wir fangen mal bei dem Begriff nochmal an. Überall begegnet einem eigentlich in den Medien so gerade auf, ich sag mal Headline-Ebene, Sub-Headline-Ebene, dieser Begriff Handyverbot. So, und ich habe das Gefühl, da sind ganz unterschiedliche Vorstellungen, die da mitschwingen, Verständnisse. Was ist da dein Eindruck?
Ich finde das auch total spannend, weil auch ich natürlich erstmal diese Headlines gesehen habe und direkt Bilder im Kopf hatte. Und genau das macht der Begriff. Er polarisiert wahnsinnig und erzeugt Bilder im Kopf und irgendwelche Vermutungen und Interpretationen und fasst aber eigentlich gar nicht so genau, worum es geht. Denn letzten Endes geht es nicht um ein Verbot von Smartphones, sondern es geht letzten Endes um eine Regulierung der privaten Nutzung von digitalen Endgeräten durch SchülerInnen. Das heißt, wir haben...
Es sind viele Einschränkungen jetzt.
Genau, aber, ja. Mehrere Einschränkungen drin. Ja. Es soll nicht allen Menschen grundsätzlich ein Handy verboten werden, sondern im Kontext Schule soll die private Nutzung von internetfähigen Endgeräten, die die SchülerInnen mitbringen, reglementiert werden. Vielleicht auch da nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, weil wir vorhin nochmal über die Länderebene und die Bundesebene gesprochen haben. Das ist auch durchaus etwas, was an Schulen schon stattfindet. Denn über die Hausordnung regeln sehr viele Schulen schon die private Handynutzung der SchülerInnen. Es ist nicht so, als würde das nicht stattfinden. Es ist eigentlich so, wie es sehr häufig ist. Wenn ein Gesetz dann entsteht, wenn es etabliert wird, dann ist vorher schon ganz viel passiert. Und ganz viel hat in der Praxis auch schon stattgefunden. Und so ist es aktuell auch durchaus schon an Schulen. Es gibt Regelungen, die darüber bestimmen, wie die Schülerinnen und Schüler ihre Smartwatches, möglicherweise internetfähige Tablets, aber vor allem auch ihre Smartphones zum einen privat auf dem Schulhof nutzen dürfen, zum anderen aber auch im Unterrichtskontext nutzen dürfen. Und das regelt aktuell jede Schule für sich. Ja, aber das sind Ebenen, die erstmal aus den Headlines nicht so ganz hervorgehen, wen es betrifft, in welchen Szenarien, welche Geräte es betrifft. Wir reden über Handys. Nein, es geht auch um die Smartwatches, die gerade an Grundschulen eigentlich das Gerät sind, bevor es das Smartphone ist. Aber auch um die Tablets, die dann eher ältere SchülerInnen mitbringen werden und auch im Unterricht dann eher einsetzen werden. Ja.
Ja, total spannend. Ich meine, fairerweise muss man sagen, alles jetzt in eine Headline zu packen, ne, an Einschränkungen wird auch schwierig. Aber ich habe das auch so festgestellt. Also es ist schon eine Verkürzung dann auch letztendlich da und jeder positioniert sich irgendwie direkt pro, contra und ich bin gegen doch per se gegen Verbote und ne, Verbotskultur. Also da ist man sehr schnell in diesem, was dann auch parteipolitisch immer stattfindet, wenn man irgendwie auf die Grünen schaut und dann es eben Leute gibt, die dann so, ja, das ist doch Verbotspolitik. Und es wird nicht genau hingeschaut, was da eigentlich gefordert wird. Ja, total spannend. Auch da nochmal, im Endeffekt sind es ja so mehrere Diskursstränge, nenne ich es jetzt mal, ne, die so parallel laufen. Auf der einen Seite gibt es eben ja, die Personen, die jetzt wirklich auch rein auf diese private Nutzung schauen. Das ist das, was wir hier und heute auch machen. Das ist auch das, was wir an der Stelle nur für sinnvoll erachten. Auf der anderen Seite haben wir dann eben die Personen, die im Prinzip die Frage stellen, ja, ist der Einsatz von digitalen Medien als digitales Lehr- und Lernmittel didaktisch eigentlich sinnvoll und wann und wie und so weiter und so fort. Ist eine völlig andere Debatte und wird aber trotzdem komplett vermengt. Ja. So, ne? Und das ist ja auch Teil des Problems, warum wir gefühlt irgendwie aneinander vorbeireden.
Ja. Ja, und auch da vermischt sich ganz schnell ganz vieles, wenn ich die Headline sehe. Ich habe viele Kommentare gelesen auch. Ich fand das ganz spannend, mir gerade so den Kommentarbereich anzuschauen unter den entsprechenden Artikeln in der Presse. Und da ging es schnell um, oh ja, die sollen ja auch ihr Handy gar nicht im Unterricht privat nutzen und Ähnliches. Also um Bilder, die ich dann habe, wo sich auch wieder das Smartphone im Unterrichtssetting aber privat reinmischt. Also da vermischt sich wirklich ganz, ganz vieles in der Debatte. Ja.
Also nochmal zusammengefasst, sind es ja eigentlich so drei unterschiedliche Diskussionsstränge, die da parallel laufen, teilweise irgendwie übereinander laufen, was aber das Problem eigentlich auch ist, dass wir eben dann schwer so wirklich getrennt und logisch voneinander diskutieren können, worum es jetzt eigentlich uns da geht, was die Zielsetzung ist. Und das einmal ist ja diese private Nutzung in der Schule, also wirklich diese, ne, zu privaten Zwecken, wo eigentlich der Allgemeinplatz ja sein sollte, das sollte eh nicht stattfinden, im Unterricht zumindest. Und wo es schon viele Verbote eben auf einer Schulordnungsebene ja auch gibt. Ich glaube, wir hatten, da gibt es diesen spannenden Artikel des Deutschen Schulportals. Ich glaube, 59% ist diese Zahl, dass das dort laut der PISA-Studie eben schon gegeben ist. Dann haben wir, wie du vorhin richtigerweise sagtest, diese Social-Media-Debatte, was ja eben ein ganz anderer Strang ist. So im Sinne von, machen wir darüber hinaus, ist ja eigentlich weitgehender, wirklich eine Altersbeschränkung. Was ja dann nicht nur sich auf Schule auswirkt, sondern auch darüber hinaus, ist eigentlich eine ganz andere Diskussion. Und zum Dritten haben wir diese Tauglichkeit der Nutzung digitaler Medien als Lehr- und Lernmittel. Und insbesondere dieses Erste, diese private Nutzung und dieses Dritte, Tauglichkeit didaktisch, wird sehr, sehr häufig irgendwie vermengt. Und da fand ich es ganz spannend. Im Übrigen, da hatte ich ein Zitat von Katharina Scheiter, Professorin für digitale Bildung an der Universität Potsdam gefunden, die also explizit auch nochmal davor gewarnt hat. Und hat gesagt, natürlich sollten Kinder und Jugendliche im Unterricht nicht ihren TikTok- oder Instagram-Account pflegen, aber das wird oft auch als Argument benutzt, um digitale Medien ganz aus dem Klassenzimmer zu verbannen. Also auch da muss man schon wieder aufpassen, wer spricht da, wer prägt eine Debatte und was ist eigentlich auch die eigentliche Motivation dahinter? Nicht, dass wieder die Diskussion um die private Nutzung auch vielleicht nur so ein Vehikel ist, quasi nur instrumentalisiert wird, um was ganz anderes zu erreichen. Und das zeigt ja, wie krass kompliziert das ist. Ne?
Ja.
Ja. Gehen wir jetzt weiter zum Fall Hessen. Warum? Weil eben Hessen ja eigentlich, wie eingangs schon gesagt, das erste Land ist, was das wirklich jetzt auf einer gesetzlichen Ebene auch verregelt. Wenn ich richtig informiert bin, ist das ja jetzt so, dass das ab dem jetzt bald anbrechenden Schuljahr schon gilt. Was steht denn da jetzt eigentlich drin und wie definiert jetzt Hessen eigentlich Handyverbot?
Also, Hessen plant mehr als das, was die Überschrift Handyverbot erahnen lässt. Sie planen, die private Nutzung von internetfähigen Endgeräten der SchülerInnen zu begrenzen, und zwar wie folgt. Eine private Nutzung ist ab dem Schuljahr 25/26 untersagt im Schulgebäude und auf dem Gelände der Schule für SchülerInnen. Das heißt, es ist erstmal eine Regel, die betrifft die SchülerInnen. Es geht nicht um die Eltern, was teilweise ja in den Hausordnungen geregelt ist. Es geht auch nicht um die Lehrkräfte an der Stelle. Digitale Endgeräte sind da definiert, wie ich das vorhin auch sagte, mit Smartphones, Smartwatches und Tablets, finde ich einfach wichtig, damit uns sowas wie Smartwatches auch nicht entgeht bei der Diskussion. Denn absolut, auch die Geräte gibt es natürlich gerade bei den jüngeren Kindern. Das soll komplett gelten für den Beginn der Schulzeit bis zum Ende, mit einer gewissen Ausnahme. Abendschulen zum Beispiel sind nicht betroffen, die erwachsenen Menschen. Es geht also um Grund- und weiterführende Schulen. Und das Spannende fand ich, als ich mir den Gesetzestext vorgenommen habe, dass es ganz viele Gestaltungsspielräume auf der einen Seite gibt, zum anderen aber auch Ausnahmen. Ich bleibe mal bei den Ausnahmen, weil ich gerade mit der Abendschule gestartet habe. Es gibt zum Beispiel Ausnahmen für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen ihr Smartphone brauchen, die zum Beispiel Diabetes haben und das dringend benötigen wegen der Diabetes-App, die nur auf ihrem privaten Endgerät läuft. Es gilt auch eine Ausnahme für zum Beispiel dringende Notfälle. Ich bin verletzt, ich brauche Hilfe. Dann darf ich mein eigenes Gerät auch verwenden. Und es gilt auch für Menschen, die Einschränkungen haben und auf assistive Technologien angewiesen sind. Auch die sollen da nicht benachteiligt werden, indem sie ihr privates Endgerät nicht nutzen dürfen. Also für die gilt das erstmal nicht. Oder nicht in dem vollumfänglichen Maße. Die dürfen natürlich auch sicherlich nicht im Unterricht dann jede App verwenden, das ist klar. Aber da gibt es ganz klare Ausnahmen im Gesetz. Und dann gibt es Gestaltungsspielräume. Und die finde ich besonders wichtig, da gehen wir später auch sicher nochmal drauf ein, wie die nutzbar sind, weil damit steht und fällt für mich die Sinnhaftigkeit einer gesetzlichen Regelung, so wie Hessen sie plant. Die Gestaltungsspielräume beziehen sich vor allem auf weiterführende Schulen. In der Grundschule soll die private Handynutzung komplett ausgeschlossen sein. An einer weiterführenden Schule besteht schon ab der Sekundarstufe 1 die Möglichkeit, schulintern nochmal andere Regelungen zu vereinbaren, sowas wie bestimmte Räume oder bestimmte Zeiten, in denen gewisse Jahrgangsstufen ihr Gerät durchaus auch privat nutzen dürfen. Und dann gibt es noch einen anderen Gestaltungsspielraum, der bezieht sich auf die Nutzung von Smartphones im Unterricht und das soll für Grund- und weiterführende Schulen gelten, dass mit Erlaubnis einer Lehrkraft durchaus SchülerInnen ihr privates Endgerät auch zu Unterrichtszwecken oder in unterrichtsähnlichen Settings verwenden.
Das ist total spannend, weil das ja eigentlich schon mal erstmal die Aussage ermöglicht, Verbot bezieht sich eigentlich rein auf den Primarschulbereich. Ne? Und darüber hinaus ist eigentlich diese Flexibilitätsräume sind da und da macht es eigentlich gar keinen Sinn, von Verbot zu sprechen. Und es wird genau das, was wir vorhin versucht haben, so ein bisschen auseinander zu dividieren, ganz klar ja auch getrennt zwischen wirklich Einsatz als Unterrichtsmittel, was überall geht, wenn man es entsprechend dann auch verwendet und anleitet durch Lehrkräfte, versus wirklich diese private Nutzung. Und das ist, glaube ich, genau das, wenn man jetzt wirklich mal da reinschaut und sich näher mit auseinandersetzt, dann ergibt sich erst dieses differenzierte Bild, was eben nicht passiert, wenn ich auf so einer oberflächlichen Ebene, sage ich jetzt mal, einfach Handyverbot, ist irgendwie pauschal, das ist ganz oft dann auch dieses Wort generelles Handyverbot, was fällt, da ist ja nichts generell dran, das ist hochgradig differenziert eigentlich, was da passiert.
Total. Und um es noch ein bisschen weiter zu differenzieren, es wurde noch etwas Zusätzliches aufgenommen in das Gesetz, nämlich direkt einleitend der Hinweis, dass neben dieser Beschränkung der privaten Handynutzung durchaus auch eine Förderung von Medienkompetenz stattfinden muss. Also so ein ganz anderer Blickwinkel wurde da auch noch ins Gesetz reingebracht. Zwar lange nicht so ausführlich, recht vage gehalten mit sollte und ähnlichen Begrifflichkeiten wurde da gearbeitet. Aber auch dieser Aspekt ist in dem Gesetz nochmal enthalten, was ich auch ganz spannend fand.
Was ja auch so ein bisschen schon anzeigt, dass das eigentlich kein Gegensatz ist. Also zumindest aus dieser hessischen Perspektive nicht. Und ich habe es woanders auch nicht als Gegensatz eigentlich gelesen, so im Sinne von, dass man das so verstehen sollte, als wir verbieten hier etwas. Und dadurch, dass wir irgendetwas verbieten, ist jetzt Medienkompetenzförderung obsolet geworden oder wir können sie nicht mehr machen oder wie auch immer. Also das ist ja auch mehr dann eigentlich ein Scheingegensatz.
Es ist ein sowohl als auch und ich finde auch, dass es überhaupt kein Gegensatz ist und in anderen Bereichen sprechen wir auch nicht von einem Entweder-Oder, sondern von einem Sowohl-als-auch. Wenn wir uns die Erziehung im Elternhaus anschauen, da braucht es Grenzen als Orientierung und es braucht aber auch die Möglichkeiten, was Kinder dann tun können. Es ist kein Widerspruch zu sagen, das geht noch nicht, aber das kannst du tun. Das ist eine wichtige Orientierung und es ist kein Widerspruch als solcher. Man muss nicht entweder alles verbieten oder alles erlauben, unbegrenzt und ich finde gut, dass sich das auch so differenziert nochmal in dem neuen Gesetz wiederfindet.
Ja. Möchte jetzt nicht vorgreifen, weil wir ja gleich die Argumente eigentlich so ein bisschen aufdröseln wollen. Aber für mich drängt sich schon jetzt an der Stelle dann erstmal so diese vielleicht naive Frage auch irgendwie auf. Warum braucht es denn eigentlich überhaupt diese gesetzliche Regelung, wenn wir, wie vorhin besprochen, eigentlich an ganz vielen Schulen faktisch gesehen schon über die Hausordnung oder die Schulordnung eben entsprechende Regelungen haben. Also ist das irgendwie Symbolpolitik oder warum braucht es das?
Meine Einschätzung ist, dass es auch daran liegt, das Ganze nicht dem Zufall zu überlassen und auch nicht die Verantwortung jeder einzelnen Schule zu überlassen, das für sich zu regeln, sondern Schulen einen klaren Rahmen mitzugeben, damit auch ein Stück weit Handlungssicherheit mitzugeben. Und aber auch sicherzustellen, dass Schutzzonen geschaffen werden. Davon ist die Rede in dem Gesetz. Es soll Schutzzonen geben zum Wohl der Schülerinnen und Schüler. Und das ist so relevant, dass das auch auf gesetzlicher Ebene geregelt werden muss. Das ist meine Interpretation, dass das jetzt kommt auch.
Ganz kurz spontan an dich die Frage. Findest du diesen Begriff Schutzzonen gut, passend? Weil für mich hat das immer so ein...
Ja, es hat so ein... Ja, Schutz hat irgendwas Passives ein Stück weit. Und das finde ich zu passiv in dem Kontext. Weil es darum geht, dass, für mich geht es darum, zu sensibilisieren für die Sinnhaftigkeit solcher medienfreien Räume. Und das ist kein Schutz, der einseitig verhängt werden muss, sondern etwas, was letzten Endes eher dialogisch und durch Erkenntnis auch entstehen sollte. So? Ja. Oder auch durch Erfahrungsräume, die dann bestehen. Bei Jüngeren finde ich das zutreffender, so, wenn ich an Grundschulen denke, da geht es in meinen Augen noch mal mehr um Schutz. Im Jugendalter ist Schutz, das kennen Eltern, glaube ich, da kann man auf seine Erziehung vertrauen, aber natürlich haben Jugendliche noch mal ganz andere Freiräume, auch selbst Entscheidungen zu treffen und auch selbst zu entscheiden, wo möchte ich mich denn selbst schützen. Und von daher finde ich es bedingt passend, finde ihn aber auch nicht ganz verkehrt, weil er durchaus auch zumindest symbolisiert, um was es geht. Nämlich es geht darum, Risiken zu mindern für junge Menschen. Und das ist nochmal was anderes, als von einem Verbot zu sprechen. Ein Verbot ist für mich etwas, was einseitig ausgesprochen wird, erstmal, wo ich direkt merke, ich gehe in Widerstand, weil das soll mir genommen werden. Und das ist was anderes als Schutz, weil Schutz beinhaltet schon ein Stück weit eine Begründung. So, das ist mit einer gewissen Intention verbunden, die ich auch nicht in jedem Punkt verkehrt finde,
ja, sondern auch notwendig. Ja, ich frage nur deshalb, ich fand diesen auch, diesen Schutzbegriff irgendwie doch arg passiv. Also die Schülerinnen und Schüler werden so, finde ich, in so eine passive Rolle gedrängt. Und es klingt, der Vergleich hinkt jetzt ein bisschen, aber so ein bisschen immer so nach entmilitarisierter Zone, so nach dem Motto. Und die Bedrohung ist da draußen und jetzt dadurch ist sie irgendwo gebannt. Aber das führt uns ja so ein bisschen auch eigentlich sehr gut über zu dem Argumenten sozusagen dahinter. Warum hat denn jetzt, ich sag mal, die hessische Regierung, die amtierende, aber auch darüber hinaus viele weitere Regierungen eigentlich sich auf die Agenda gesetzt, oh, da müssen wir was tun. Was sind eigentlich die Argumente, die für so eine Regulierung, ob in dieser genauen Form oder in einer ähnlichen Form, sei mal dahingestellt, was sind die? Was wird das diskutiert?
Nehmen wir mal direkt alle auseinander, oder?
Alle, komplett.
Lass uns mal zusammen überlegen. Erstes Argument ist auf jeden Fall zu sagen,
Aufmerksamkeit.
Aufmerksamkeit, sehr gut, Aufmerksamkeit, gutes Stichwort, genau. Weil das ja auch Anlass der PISA-Studie war, zu sagen, das könnte im Zusammenhang stehen, die Defizite in der Leistung mit der mangelnden Aufmerksamkeit, bedingt durch Nutzung von digitalen Endgeräten, durch Smartphones und Co. Die Hoffnung und Erwartung ist also, dass Aufmerksamkeit wieder gesteigert wird im Unterrichtssetting. Vor allem interpretiere ich, denn Aufmerksamkeit auf dem Schulhof bezieht sich dann eher auf soziale Interaktion. Das können wir gleich nochmal auseinandernehmen. Genau, die Aufmerksamkeit im Unterricht zu wahren und nicht gedanklich an einer anderen Stelle zu sein. Macht in meinen Augen durchaus Sinn, denn es gibt ganz viele Studien, die eindrücklich beweisen, wie sehr uns Geräte in unserer Aufmerksamkeit stören. Ich fand da zum Beispiel die Brain Drain Studie sehr eindrucksvoll. Da wurden drei unterschiedliche Gruppen von Menschen untersucht bei einer Aufgabe, die sehr mit Konzentration und Aufmerksamkeit zu tun hatte. Die Gruppen haben sich hinsichtlich ihrer Präsenz ihres Gerätes unterschieden. Die einen hatten das Gerät nicht an, auch ohne Töne, neben sich auf dem Tisch liegen. Die anderen hatten es neben sich in der Tasche und die anderen hatten ihr Gerät vor der Tür. Und ich glaube, du ahnst schon, wie das Ganze ausgegangen ist. Die Aufmerksamkeit war umso schlechter, je näher den Versuchsteilnehmenden ihr Gerät war. Das heißt, lag es neben mir, war ich weniger konzentriert, hatte schlechtere Ergebnisse. In meiner Tasche waren die schon ein bisschen besser. Am besten waren die Ergebnisse, wenn das Smartphone vor der Tür lag. Ich musste gerade so schmunzeln dabei, weil wir beide gerade gesagt haben, Moment, Brain Drain Studie, wir legen unser Smartphone jetzt vor die Tür und lassen es nicht in dem Zimmer. Also hat die pure Präsenz eines Gerätes, ohne dass wir etwas hören, dass etwas ankommt, nur die pure Präsenz, schon Auswirkungen auf unsere Konzentration. Jetzt finde ich das aber ein bisschen herausfordernd zu sagen, mit dieser Gesetzgebung, wie sie jetzt in Hessen stattfindet, fördern wir die Aufmerksamkeit von SchülerInnen, weil sie lässt ja eigentlich gezielt gerade die Räume zu, das eigene Endgerät im Unterricht zu nutzen. Und das ist eine Riesenherausforderung, die mir bei der Arbeit an Schulen immer wieder begegnet ist, dass mir Lehrkräfte gesagt haben oder ich selbst erlebt habe, dass wenn wir mit den Endgeräten arbeiten, der SchülerInnen, natürlich die Verlockung unglaublich groß ist, auf das Gerät zu schauen. Ich sehe automatisch, dass da irgendwo eine Nachricht angekommen ist und kann ja eben nebenbei mal lesen, das ist ja jetzt schnell gemacht. Das heißt, das Gesetz sagt, bring your own device als Ansatz ist durchaus möglich weiterhin. Deswegen bin ich mir unsicher, inwieweit diese Gesetzgebung jetzt wirklich nennenswert dazu beiträgt, die Aufmerksamkeit zu steigern, liegt natürlich dann auch so ein bisschen daran, wie lösen das die Schulen, regt das vielleicht einen Prozess an, dass in Schulen noch wirklich gesagt wird, oder nochmal auf anderen Ebenen die Finanzierung nochmal und weniger bürokratischer Zugang zu Geräten geschaffen wird, dass wirklich Schulgeräte angeschafft werden können, die so eingerichtet sind, dass die SchülerInnen gar nicht in die Versuchung kommen. Ich bin kein großer Fan von Bring Your Own Device, weil es gerade in Bezug auf Aufmerksamkeit große Herausforderungen hat, aber auch nochmal auf anderen Ebenen, auf die später gerne nochmal zu sprechen kommen, sonst genau verliere ich mich gleich bei den Argumenten. Ja, es kann allerdings Ja, das könnte ein Effekt sein, der dann positiv wäre und der mich vermuten lässt, dass das Gesetz tatsächlich ein Stück weit zu einer Verbesserung der Aufmerksamkeit führt, wenn das nicht mehr so häufig eingesetzt wird im Unterricht und stattdessen schuleigene Geräte verwendet werden oder aber ein Erfahrungsraum entsteht, in dem SchülerInnen merken, ah nee, jetzt habe ich da nicht drauf geschaut und habe das nicht genutzt. Ich habe gemerkt, ich kann konzentrierter arbeiten und sie das auf ihre private Lernsituation zu Hause übertragen. Ob das aber so wirklich eintritt, bei uns war es damals auch verboten, Zettelchen zu schreiben, wir haben es trotzdem getan. Ja. Es gibt auch ganz interessante Befragungen von jungen Menschen, die zeigen, dass wenn es ein privates Handynutzungsverbot im Unterricht gibt, es circa 8% weniger im Unterricht nutzen, aber dann sind es immer noch 83% und nicht 91%. Also ich glaube nicht, dass das nennenswerte Effekte darauf hat, tatsächlich.
Ich finde auch spannend, tatsächlich überhaupt mal die Frage zu stellen, die für mich so ganz auch nicht beantwortet ist, wie hoch ist denn die private Nutzung eigentlich im Unterricht? Also weil ne, normalerweise würde man ja denken, es ist ein Allgemeinplatz, dass das gar nicht stattfinden kann. So. Und davon hängt ja auch jetzt viel ab, eigentlich wie wirkmächtig so eine Gesetzesregelung dann sein kann, weil effektiv, wenn das sowieso nicht stattfindet oder kaum stattfindet, was soll sich jetzt dadurch ändern? Also das ist eigentlich eine spannende Frage, wo man nochmal genau hingucken müsste. An sich aber auch total spannend, die Studien, die du erwähnt hast. Ich glaube, das ist relativ unstrittig, dass das schon was macht mit uns, wenn das eben nicht nur in der Nähe ist, sondern auch dieses Fear of Missing Out Phänomen, also dieses ständige, ich muss irgendwie am Puls der Zeit sein, ich muss alles mitbekommen, was ja ein Stück weit auch zur Identität von jungen Menschen dazugehört, spielt da sicherlich auch eine Riesenrolle. Also ist, glaube ich, ein Punkt, den man auch ein Argument, was man gut nachvollziehen kann, aber es hängt natürlich auch extrem von der Umsetzung ab.
Ne? Total. Es ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich es einfach nicht darf, per Hausordnung, Punkt. Oder ob ich selbst erkenne, so konnte ich mich mit konzentrieren, so konnte ich mich ohne konzentrieren und ich entscheide für mich, dass ich nicht meine Zeit verschwenden möchte und dann ganz lange am Lernen sitze, weil ich so abgelenkt bin, dass ich unglaublich viel Zeit brauche, sondern ich möchte mich lieber erst darauf fokussieren, um danach die Zeit zu haben. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich selbst die Entscheidung treffe oder ob sie für mich getroffen wird. Ich denke da so an die Reaktanztheorie, die ich gerade im Jugendalter auch sehr wichtig finde, wo es also um Grenzen geht und um Regeln und Eltern sagen, das geht nicht. Und wenn ich als Mensch, und das sind nicht nur Jugendliche, die das betrifft, höre, das darfst du nicht, dann erlebe ich ja eine Einschränkung meiner Freiheit. Ich habe auch keine Option, anders zu entscheiden. Das ist eine ganz klare Regel. Ich darf das nicht, Punkt. Dann entsteht in mir das Gefühl, dass ich diese Freiheit wiederherstellen möchte. Das nennt man Reaktanztheorie. Mein Bedürfnis, wieder Autonomie zu erlangen, wieder in eine Entscheidungsfähigkeit zu kommen. Und deswegen finde ich immanent wichtig in der Verbindung, wie wird das Ganze durchgesetzt? Und ich bin mir sicher, ganz, ganz viele Schulen tun das ohnehin. Ich war so verwundert, als ich die Argumente unter den Artikeln gelesen habe, die besagten, naja, die sollen ja auch alle nicht zocken da im Unterricht und da spielen. Ich war an ganz vielen Schulen unterwegs. Ich habe so viele Projekte mit SchülerInnen gemacht oder auch beobachtet, wie Lehrkräfte den Unterricht mit digitalen Medien umgesetzt haben. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie es erstens überhaupt dürfen, also dass es im Klassenkontext überhaupt etwas ist, was nicht geregelt wäre. Die private Nutzung hat immer, wenn dann, heimlich stattgefunden. Und ich hatte tatsächlich, wenn sie das Smartphone genutzt haben, auch gar nicht unbedingt das Gefühl, dass sie es privat so sehr nutzen, so intensiv nutzen, dass das Lernen jetzt intensiv drunter leiden wird. Also es gab diese Regeln und das waren in meiner Wahrnehmung, aber das ist jetzt nicht statistisch relevant und die Basis ist keine Studie, aber ich habe das nicht so erlebt, als wäre das ein Problem, dass sie privat im Unterricht unglaublich viel mit ihrem Smartphone tun würden. Aber das ist so eine Mutmaßung. Ich glaube einfach, dass Schulen da schon durch ihre Hausordnung und auch die Notwendigkeit, dass sie das ein Stück weit kommunizieren, schon gut mit ihren Schülerinnen und Schülern auch gelöst haben.
Ja, ja, und wie du sagst, also es ist ein unheimlich wichtiger Erfahrungsraum, einfach den du jetzt persönlich auch aus deiner langjährigen Erfahrung mitbringen kannst, wie das vor Ort eigentlich aussieht. Weil das können manche Studien eben auch gar nicht erfassen. Und diese persönliche Ebene spielt da auch nochmal eine Riesenrolle. Schauen wir auf das nächste Argument, das finde ich persönlich auch immer sehr spannend, also dass man ja eben sagt, ja, diese Einschränkung von dieser privaten Nutzung verbessert Lernleistung, verbessert gesundheitliches und soziales Wohlbefinden, Genau, und auch die soziale Integration, die soziale Dynamik. Ja, ein zweites, ich würde sagen, fast das wichtigste Argument eigentlich, zumindest im Diskurs, ist ja das, dass dieses private Handynutzungsverbot oder wir nennen es jetzt besser Regulierung, dann zu besseren Lernleistungen führt, zu gesteigertem psychosozialem Wohlbefinden, zu besserer sozialer Interaktion. Da fand ich es ganz spannend, da habe ich mich mal ein bisschen mit auseinandergesetzt. Da findet man dann vor allen Dingen eine Forschungsarbeit, das ist so eine Überblicksstudie aus dem letzten Jahr, zu im Prinzip den Auswirkungen von Smartphone-Verboten. Und diese Forschungsarbeit, die stammt von Klaus Sierer, ist ein Erziehungswissenschaftler und Professor für Schulpädagogik an der Universität Augsburg und ist extrem, man kann sagen, diskursmächtig. Also die findet eigentlich überall statt, wird rezipiert von anderen Medien. Was ist da rausgekommen? Da rausgekommen ist anhand der Analyse, und jetzt kommt es aber schon, von nur 5 internationalen Studien, dass Verbote das soziale Wohlbefinden von Schülern signifikant verbessern, aber zum Beispiel dieser Effekt auf Lernleistungen eigentlich sehr, sehr gering ist. Und das heißt, auf Basis zum Beispiel dieser Studien nur zu argumentieren, ist eigentlich viel zu kurz gedacht, greift zu kurz, weil es ist eine sehr geringe Fallzahl. Man kann das eigentlich nicht verallgemeinern. Und das finde ich total spannend, weil da auch wieder eben kritische Stimmen es gibt, die dann eben sagen, ja Moment mal, genau das kann es nicht sein. Wir müssen anders über Handyverbote diskutieren. So wie wir aktuell darüber diskutieren, das ist eigentlich ohne wissenschaftliche Evidenz, weil das ist noch, steckt zu sehr noch in den Kinderschuhen. Und das fand ich sehr spannend, dass also ganz viel da auch, ja, ich will sagen, im Bereich von Annahmen immer noch stattfindet und wir eigentlich die Zeit noch weiter abwarten müssen. Und bekräftigt wurde dieser Eindruck dann, als ich auch da nochmal geguckt habe. Also es gibt auch so eine aktuelle Überblicksstudie über den internationalen Forschungsstand zu dieser Frage, auch aus dem Jahr 2024 aus Australien. Und da wurden 22 Studien internationale angeguckt. Und die sprechen auch, Zitat, von significant lack of robust evidence. Also auch da wieder genau dasselbe Bild. Eigentlich haben wir nicht wirklich was Fundiertes, was Robustes, wo wir sagen können, eindeutig ist es so. Eindeutig führt das dazu, dass Schülerinnen besser lernen können, dass bessere Leistungen bei rumkommen, dass besseres soziales Wohlbefinden resultiert. Die Tendenz weist dahin, aber man sollte sich auch tunlichst davor hüten, jetzt eben das als Allgemeinlösung und Universallösung irgendwie aufzurufen. Ja. Das fand ich sehr spannend.
Ja, ich glaube auch, dass der Fokus auf den schulischen Ausschnitt an Mediennutzung gerade an der Stelle Aufmerksamkeit sehr gering ist. Wenn man sich die Nutzungszeiten von jungen Menschen anschaut, haben wir verschiedene Studien. Wir haben zum Beispiel die JIM-Studie, die Jugend-Internet-Medienstudie, bei der jährlich 12- bis 19-Jährige befragt werden zu ihrem Mediennutzungsverhalten. Und die hat zum Beispiel im letzten Jahr eine tägliche Nutzungszeit von digitalen Medien von 3,3 Stunden am Tag gezeigt. Dann gibt es wiederum Studien der OECD, es kommt ja sicher auch ein Stück weit auf Fragestellung und Messbarkeit an, die besagen eher, deuten eher so in Richtung einer Nutzungszeit von 7 Stunden am Tag bei 15-Jährigen. Das liegt also deutlich über der Befragung der JIM-Studie. Wir sind trotzdem bei beiden in einem Bereich, wo digitale Medien, so wie bei uns Erwachsenen, zeitlich sehr intensiv genutzt werden. Und selbst wenn das doch häufiger stattfindet, als ich es so vermutet habe im Schulalltag oder mitbekommen habe, das ist ja dann auch heimlich, ich habe nicht alles gesehen, dann ist es trotzdem auch ja nur ein kleinerer Anteil der täglichen Nutzung. Und ganz spannend fand ich, dass bei der PISA-Studie auch gefragt wurde, wie lange verbringst du täglich mit digitalen Medien? Und das in Bezug gesetzt wurde zu den Kompetenzen, die überprüft wurden bei den jeweiligen SchülerInnen. Und klar wurde, dass die Online-Zeit am Tag, die Nutzungszeit insgesamt, losgelöst von Schule, auch im Freizeitbereich, durchaus im Zusammenhang stand mit den Kompetenzen. Das heißt, je mehr Zeit ich mit dem Internet, mit Smartphones verbracht habe, bis hin zu 6-7 Stunden am Tag, desto geringer waren auch meine Kompetenzen in der PISA-Studie. Es ging explizit nicht, und das zeigte die Statistik auch, um den Einsatz zu schulischen Zwecken, sondern da wirklich ausschließlich um die private Nutzung. Trotzdem ist es tückisch. Natürlich darf man nicht drauf reinfallen, direkt den Kausalzusammenhang auch zu sehen, dass das eine muss nicht die Ursache für das andere sein. Die intensive Mediennutzung muss nicht Ursache für die Kompetenzen sein, sondern vielleicht hat beides darunterliegend auch nochmal andere Ursachen. Wenn ich zum Beispiel ein Konzentrationsproblem grundsätzlich habe, werde ich erstens im Unterricht eher oder auch in meiner privaten Zeit eher immer mal wieder auf mein Smartphone schauen und alles unterbrechen, was ich gerade tue. Und zum anderen werde ich mich weniger aufmerksam am Unterricht beteiligen können und deswegen werden meine Lernleistungen auch entsprechend sein. Also man kann nicht daraus schließen, dass die Mediennutzung zwangsweise ursächlich dafür verantwortlich ist, aber zumindest gibt es da gewisse Zusammenhänge und ich glaube, wir müssen uns das einfach globaler anschauen und da geht es dann wirklich eher auch um Medienerziehung im Elternhaus, um Medienkompetenzförderung an Schule und da glaube ich einfach, dass diese Regulierung der Nutzung in der Schule, weil es zeitlich so wenig ist, jetzt nicht so die nennenswertesten Effekte haben kann.
Ja, und ich glaube auch, also vieles ist plausibel, aber man muss halt immer wieder auch aufpassen, das ist, vieles davon ist immer noch nicht, sagen wir mal, wissenschaftlich verbrieft in dem Sinne, dass wir da eine absolute Sicherheit irgendwie erwarten können. Trotzdem sind bestimmte Zusammenhänge halt schon irgendwo auch logisch und nachvollziehbar. Aber man muss auch da immer, finde ich, differenziert hinschauen. Und das, dazu wollen wir auch heute ein bisschen anregen. Ganz kurz noch, bevor wir dann zur eigenen Haltung von uns eigentlich kommen. Es ist ja auch immer das Argument, dass jetzt dadurch Phänomene wie Cybermobbing reduziert werden könnten, und eben soziale Interaktion auch verbessert werden kann zwischen Schülern und Schülerinnen. Was hältst du davon?
Den Punkt der sozialen Interaktion finde ich total wichtig. Ich finde es sehr gut, wenn auch über eine Regelung ein Erfahrungsraum an Schule geschaffen wird, dass ich die Pausen, die freie Zeit wirklich im Direktkontakt mit meinen MitschülerInnen verbringe und nicht immer wieder abgelenkt bin durch das Smartphone und immer wieder aus der Kommunikation rausgehe, sondern wir die Zeit wirklich gemeinsam nutzen. Nicht, weil es zeitlich besonders relevant ist, weil es sind nur 20 bis 40 Minuten am Tag, sondern weil es einen Erfahrungsraum bietet, der, wenn er nicht über so eine Regelung forciert wird, sich vielleicht gar nicht öffnet. Oder zumindest individuell in den Familien liegt, inwieweit da auch bewusst drüber gesprochen wird. Und ich finde das toll, einfach diesen Erfahrungsraum zu haben und zu schaffen an Schule und immanent wichtig. Beim Thema Mobbing über digitale Medien bin ich zwiegespalten. Ich glaube nicht, dass es, was heißt zwiegespalten? Nee, bin ich eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass es nennenswerte Effekte hat. Einmal kurz zur Grundlage. Mobbing findet an Schule statt. Gerade an Schule, weil wir an Schule mit Menschen zusammenkommen, wo wir den Kontext nicht frei wählen. Uns verbindet kein gemeinsames Interesse. Wir kommen nicht freiwillig zusammen, weil wir ein Freundeskreis sind oder Ähnliches. Es ist ein Zwangskontext in dem Sinne der Zusammenstellung einer Gruppe. Gleichzeitig ist er aber auch von Konkurrenz geprägt, durch Benotung und Ähnliches. Das ist ein Nährboden für Mobbing. Und Mobbing entsteht an Schule erstmal im direkten Gegenüber und trägt sich dann über digitale Medien fort. Das heißt, Cybermobbing und Mobbing ist gar nicht so genau voneinander zu trennen. Die Ausgangssituation und die Gruppe ist die identische. Nur die Wege, in denen die Übergriffe stattfinden, sind in der Schule analog und dann aber auch digital über das Smartphone. Ich glaube nicht, dass diese Regelung Cybermobbing wirklich reduziert, denn das Einzige, was diese Regelung schafft, ist, dass möglicherweise die Übergriffe, die digital stattfinden, an Schule etwas reduziert werden. Die werden nicht verschwinden, weil auf der Toilette kann ich heimlich immer noch das Smartphone nehmen und kann immer noch in der WhatsApp-Gruppe etwas schreiben. Aber es findet ja im direkten Gegenüber ohnehin statt. Ich bin ja in der Gruppe, in der ich von Mobbing betroffen bin. Also ich bin ja ohnehin den Übergriffen ausgesetzt an Schule. Und das Cybermobbing ist gerade deshalb so schlimm, weil es sich im privaten Raum fortsetzt und ich keinerlei Möglichkeiten mehr habe, aus dieser Situation rauszukommen. Das heißt, der Schutz wäre eigentlich am nötigsten privat zu Hause und nicht an Schule. Deswegen glaube ich nicht, dass das Mobbing reduzieren wird. Da bräuchte es ganz andere Ansätze, die unbedingt notwendig und sinnvoll sind, aber nicht mit einem Verbot zu regeln sind. Genau, Gleiches betrifft im Prinzip auch den Zugang zu entwicklungsbeeinträchtigenden oder jugendgefährdenden Inhalten, da sehe ich durchaus Potenzial an Grundschule. An Grundschulen haben viele SchülerInnen noch kein internetfähiges Endgerät. Manche haben Smartwatches, Smartphones kommen auch immer mehr auf, aber es ist noch nicht die Mehrheit in der Klasse. Und da haben Eltern auch immer noch mal einen sehr guten und intensiven Blick darauf in dem Alter, mit wem sich das Kind trifft und wie da in den Familienmedien genutzt werden. Das heißt, als Eltern kann ich mein Kind im Grundschulalter noch recht gut begleiten und unterstützen und selber den Raum schaffen, in dem es sich bewegt online. Indem ich zum Beispiel das Ganze so einstelle und mein Kind dahin führe, dass es nur wirklich geprüfte Angebote für Kinder nutzt in dem Alter. Da ist durchaus die Möglichkeit, dass wenn andere Kinder, die unbegrenzten Zugriff auf das Internet haben mit ihrem Smartphone, durchaus auf dem Pausenhof Inhalte zeigen können, mit denen mein Kind sonst gar nicht in Kontakt kommen würde in der Grundschule, weil sonst der Rahmen durchaus noch begleitet ist. da sehe ich durchaus einen Schutz und finde auch gut, dass es da auch überhaupt keine Rolle spielt. Und genau, es keine Räume gibt, das Smartphone privat zu nutzen. Das kann ich mir vorstellen, ist auch sehr im Interesse vieler Eltern. Das Ganze sieht aber dann anders aus, wenn die Kinder langsam an die weiterführende Schule kommen. So ab der 5., 6. Klasse haben dann nahezu alle Kinder ein eigenes Endgerät. Und dann werden die Kinder diese Inhalte ohnehin erreichen über WhatsApp-Gruppen oder auf anderen Wegen. Und da ist es ohnehin auch notwendig, das Kind dann nochmal zu begleiten, weil da kann ich es nicht mehr schützen davor. Und von daher sehe ich da durchaus Potenzial im Grundschulalter, einer weiterführenden Schule nicht.
Aber man sieht schon eigentlich, wie kompliziert das Ganze ist und wie differenziert man eigentlich reingehen muss, um auch wirklich die Argumente dahinter zu verstehen und auseinander zu dröseln. Ein wichtiges Argument ist sicherlich auch diese rechtliche Handlungssicherheit, einfach die dadurch entsteht für Lehrkräfte, muss man einfach sagen. Und das ist, glaube ich, auch das, was so ein bisschen zieht, auch wenn eben an den einzelnen Schulen es häufig schon Verbotslösungen gibt. Und ich glaube, das spielt auch eine ganz große Rolle, eben zu sagen, im Austausch mit Eltern eben nicht mehr so stark in so eine Rechtfertigungshaltung zu kommen, in eine Legitimationshaltung, sondern dann eben auf ein Gesetz verweisen zu können. Aber das könnten wir jetzt auch noch ewig, glaube ich, klamüsern. Lass uns abschließend zur eigenen Position mal so ein bisschen kommen, weil wir haben uns ja jetzt auch länger damit beschäftigt und auch mit uns gerungen, wie wir uns eigentlich dazu verhalten sollen. Nehmen wir den hessischen Fall nochmal als Beispiel. Wie blicken wir da drauf? Was ist unsere Haltung?
Ich finde grundsätzlich die Regelung, so wie Hessen sie jetzt vorgibt, mit all den Gestaltungsspielräumen, sehr positiv und sehr chancenträchtig. Es kommt auf das Aber an, es kommt nämlich auf die Umsetzung an. Ich glaube, es kann zu wunderbaren Effekten führen. Ich glaube, es kann aber auch zu gar keinen führen. Es kommt darauf an, wie es ausgestaltet wird. Und da ist eigentlich gar nicht mehr das Land Hessen zuständig, sondern es kommt in meinen Augen darauf an, wie nutzt Schule die Gestaltungsspielräume, die bestehen. Denn die sind möglich in dem Gesetz, schon ab der 5. Klasse. Eigentlich greift das an der Realität der Schulen an, die über ihre Hausordnung das ja auch schon ab der 5. Klasse regeln. Was macht es in meinen Augen aussichtsreich, dass sich positive Seiten entfalten? Es ist erstens so der Bereich der Partizipation, die möglich ist. Es gibt die Möglichkeit, Menschen, die davon betroffen sind, von der Regelung zu beteiligen an der Entscheidung. Und das führt in meinen Augen zu einem ganz anderen Ergebnis. Lass ich mitentscheiden, entwickeln wir das gemeinsam oder entwickle ich als Schulleitung oder als Kollegium das für Schule? Das hat für mich, in meinen Augen, erwarte ich da einen ganz anderen Effekt. Ich finde es sehr positiv, zum einen die Schülerinnen und Schüler zu beteiligen, zum anderen aber auch die Eltern zu beteiligen. Denn solange die Kinder minderjährig sind, haben die auch Einfluss. Und gerade, ich dachte vorhin noch mal an die Unterrichtssituation, ich habe nicht die Schülerinnen und Schüler dabei erlebt, wie sie auf ihr Smartphone geschaut haben. Die Eltern haben angerufen im Unterricht, wo ich mich gewundert habe und gefragt habe, aber sie wissen doch, dass du im Unterricht bist, wieso rufen sie dich an? Also auch Eltern, wir Erwachsene, für uns ist das auch ein Thema und auch wir.
Gelebte Vorbildfunktion.
Genau. Ja. Und deswegen halte ich es auch für wichtig, auch da die Eltern einzubeziehen und sie auch so ein bisschen mit in die Pflicht zu nehmen, aber auch in die Möglichkeit der Ausgestaltung. Und wirklich gemeinsam zu schauen über Strukturen, die möglicherweise auch an Schulen bestehen, Kinder, SchülerInnen, Parlamente, was auch immer, das Ganze partizipativ gemeinsam zu erarbeiten. Und das ist der erste Punkt. Gleichzeitig, zweitens, gibt diese partizipative Erarbeitung auch einen Erfahrungsraum, Demokratieprozesse selbst zu leben. Also es ist eine tolle Chance, das für Lernen zu nutzen im Bereich der Demokratiebildung. Drittens, wenn ich ins Gespräch gehe und das gemeinsam aushandle, dann argumentiere ich, dann tauschen wir uns aus über die Motivation, über die Hintergründe. Es findet also eine Begründung statt. Was ist die Intention hinter einem Verbot? Es geht eher um Schutz und Ähnliches. Das heißt, in dem Zuge wird ein Grund dargelegt. Das alleine schon ist ganz wichtig, damit eine Regel angenommen wird. Wenn sie einfach nur verhängt wird, wir dürfen ab morgen keine Hunde mehr im Haushalt haben. Ja, wer hält sich denn dran, wenn man wüsste, warum und eine Begründung hat, besteht zumindest die Möglichkeit, dass ich das besser nachvollziehen kann. Wenn ich selbst dann noch meine eigene Perspektive einbringen kann und man die übereinander bringt in der Regelung, erwarte ich, dass einfach die Regeln ganz anders später gelebt werden und auch mehr als eigene Regeln verstanden werden. Und es schützt uns Erwachsene auch davor, ein Urteil zu fällen über junge Menschen. Uns alle betrifft die Situation. Es ist Chance, das auch den Schülerinnen und Schülern mitzugeben und zu sagen, uns alle betrifft dieses Thema. dass nicht der Eindruck oder zumindest die Interpretation besteht, da wollen irgendwelche Erwachsene über uns beurteilen und für uns irgendwas festlegen, aber nehmen gar nicht wahr, wie wir schon damit umgehen. Und wenn ich dieses Gespräch aufmache und die Gestaltungsspielräume nutze, dann kann ich als Erwachsene auch besser verstehen, wo ist es denn schmerzhaft für junge Menschen, wenn sie das nicht haben? Und was ist der Grund dafür, den auch nachvollziehen zu können und nicht selbst zu interpretieren? Gleichzeitig auch, also es schützt mich im Prinzip vor Adultismus, irgendein Urteil zu fällen über junge Menschen. Und gleichzeitig aber auch zu erleben, wie kritisch durchaus junge Menschen das auch sehen. Denn ich erlebe schon ab der ersten Klasse Schülerinnen und Schüler als sehr reflektiert mit einem Blick auf Chancen wie auch Risiken, wenn man offen ins Gespräch geht, ohne eine Grundhaltung, die man schon mitbringt. Und all das ermöglicht dieser gemeinsame Austausch und das Nutzen von Partizipationsmöglichkeiten. Und was dann auch noch für mich eine Rolle spielt bei der Frage, inwieweit werden diese Regeln denn dann, die wir gemeinsam erarbeiten, auch gelebt an Schule, ist, für wen gelten sie? Weil ich finde es schwierig, wenn diese Regelung ausschließlich Schülerinnen und Schüler betrifft, PädagogInnen und Eltern aber weiterhin die Geräte einfach nutzen können zu privaten Zwecken. Wie oft sehe ich Eltern, die mit Smartphones über den Schulhof laufen, die ihr Kind abholen und gar nicht ansprechbar sind? Ich sehe das nicht an Schulen, die das über die Hausordnung geregelt haben, die durchaus auch die Eltern betreffen, bei denen das Smartphone auch ab der Eingangstür, ab dem Hoftor schon in der Tasche sein muss. Und ich finde es immer nett wichtig, sich im Kollegium und auch in diesem Partizipationsprozess, der sich anschließt, auch darüber auszutauschen, wollen wir als Schule das nicht so ausgestalten, dass es für Lehrkräfte bestimmte Räume gibt, das Lehrkräftezimmer, was auch immer, in denen sie durchaus ihre Geräte nutzen können, aber auch andere Räume, in denen genauso tabu sind für uns Erwachsene. Ja, also das Vorbild Verhalten finde ich an der Stelle genauso wichtig wie im Elternhaus.
Wir fassen noch mal ganz kurz zusammen. Also was uns ganz wichtig ist, glaube ich, nachdem wir uns ja jetzt auch sehr differenziert damit auseinandergesetzt haben, ist wirklich, dass wir das nicht als Gegensatz sehen. Also Medienbildung, Medienkompetenzförderung auf der einen Seite irgendwie versus Regulierung von Handynutzung an Schule. Hat per se erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun. Und wir sind da, glaube ich, auch auf, ja, in der Richtung unterwegs, wie es Silke Müller, Digitalbotschafterin aus Niedersachsen, ganz gut formuliert hat. Es braucht diesen Zweiklang. Es braucht beides in Großbuchstaben. Ich glaube, da müssen wir ansetzen, dass wir das eben genauso nicht sehen, dass wir sehr differenziert auf das Thema gucken, dass wir von Regulierung auch besser sprechen, anstatt immer pauschal sofort in diese Verbotsdebatte abzudriften, weil meistens steckt ja was ganz anderes dahinter als ein generelles oder pauschales Verbot. Und den Punkt, den du auch am Ende jetzt nochmal ganz stark gemacht hast, Partizipation. Menschen beteiligen, die davon betroffen sind, sprich Schülerinnen und Schülerinnen, mit ihnen reden, mit ihnen sprechen. Das ist auch das, was tatsächlich die Forschung sagt, das findet viel zu wenig statt. Also sie finden viel zu wenig Gehör, ihre Perspektive. All das muss es geben. Und wir versuchen da ja auch so ein bisschen einen kleinen Ansatz und einen Impuls zu geben in die Richtung, oder?
Ja, unbedingt. Denn wir wissen um die knappe Zeit an Schule. Ins Gespräch zu gehen mit den Schülerinnen und Schülern muss natürlich überlegt sein. Und deswegen haben wir einen Unterrichtsimpuls entwickelt, mit dem Lehrkräfte oder auch SchulsozialarbeiterInnen eine Unterrichtsstunde oder im unterrichtsähnlichen Setting das Thema aufgreifen können mit Schülerinnen und Schülern, um genau da anzugreifen, wo ich eine unbedingte Notwendigkeit und Sinn sehe, zu schauen, wie gehen wir ins Gespräch, mit welchen Fragen, mit welchen Aussagen gehen wir in einen Dialog mit den Schülerinnen und Schülern. Das greift nicht ein in den Gestaltungsspielraum der Schule, sondern es geht erstmal um Austausch darüber, wie überhaupt die Perspektive der Schülerinnen und Schüler an der Schule ist, dass sie zum einen das Wissen erwerben, was ist denn da geplant, wie es liegt zum Beispiel unsere Hausordnung das fest. Bei hessischen Schulen ist dann die Frage, was ist im hessischen Gesetz denn vorgesehen, weshalb ist das so, und sie dann gemeinsam erarbeiten, wo sehen wir denn negative Seiten bei einer Allgegenwärtigkeit von Smartphones und der privaten Nutzung an Schule, wo ist aber auch eine Faszination, und wie würden wir denn entscheiden an der Stelle? Ganz oft ist es so, dass Schülerinnen und Schüler selbst oft strenger entscheiden würden und die Regeln strenger wären. Das finde ich ganz interessant. Aber einfach etwas auszuarbeiten mit Leitfragen, mit denen Lehrkräfte in den Unterricht gehen können, um sich auszutauschen. Und genau.
Ja, überhaupt über das Thema überhaupt ins Gespräch zu kommen und auch da gemeinsam mal zu reflektieren, im gegenseitigen Hören und aufeinander eingehen. Also ja, solltet ihr euch hoffentlich anschauen, ist eine Empfehlung von uns. Und ja, damit, glaube ich, packen wir es für heute. Vielen Dank, liebe Vera, für die ja, spannenden Einblicke in dieses doch komplexe Thema, um es mal so zu nennen. Und ja, ich hoffe, ihr alle da draußen ja, könnt jetzt viel davon mitnehmen und hoffentlich das Ganze auch tatsächlich zum Thema in eurem Unterricht machen.
Ja, vielen Dank auch dir, Kevin, für das Gespräch, das du mit Vera geführt hast. Das war wirklich sehr interessant. Ihr findet das weiterführende Material und die Unterrichtsimpulse zu dem Thema in den Shownotes und in der Videobeschreibung. Abonniert uns und schaltet nächstes Mal wieder rein. Wir freuen uns auf euch.